Hallo und herzlich willkommen zurück bei Listen to Wissen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Isabel Rogge und offensichtlich auch wieder am Start. Welche Bilder entstehen bei euch im Kopf, wenn ihr an Saudi-Arabien denkt? Denkt ihr an Wohltätigkeit? An Frauen und Jugendliche, die sich gesellschaftlich organisieren und engagieren? Ich muss zugeben, dass das bei mir nicht unbedingt die ersten Gedanken waren. Auch Islamwissenschaftlerin und Juniorprofessorin Dr. Nora Derbal von der Uni Hamburg wurde zu Studienzeiten positiv von einem Land und dessen Menschen überrascht, das sie zunächst eher zufällig besuchte. Warum schrieb Nora Derbal schließlich ein ganzes Buch über Wohltätigkeit in Saudi-Arabien? Was findet sie als Mutter schwerer zu vereinbaren? Die Feldforschung im Ausland oder die Lehre hier vor Ort? Und weshalb sind Universitäten für sie zentrale Räume, um politische Streitfragen ohne Schubladendenken zu besprechen? Das erfahrt ihr in unserem Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen, Nora Derbal.
Vielen Dank für die Einladung.
Nora, wir dürfen heute sprechen, weil du 2018, das ist schon ein bisschen her, den zweiten Platz beim Deutschen Studienpreis in der Kategorie Geistes- und Kulturwissenschaften belegt hast. Dein Beitrag, der hat sich mit einem Land befasst, über das wir hier in Deutschland meistens eher lesen, wenn es so um die Missachtung von Menschenrechten, um Öl, Gas und um autoritäre Herrschaft geht, Saudi-Arabien. Du hast aber den Fokus konträr gesetzt. Du hast dich mit Wohltätigkeit, also mit Charity in Saudi-Arabien befasst. Und daraus ist auch das Buch entstanden, Charity in Saudi Arabia. Wie bist du dann dazu gekommen und was hat dich so bei dieser Untersuchung vielleicht überrascht und was war dann auch zu erwarten?
Ich war 2007, 2008 für einen Arabischkurs in Ägypten. Das war mit einem Stipendium des DAAD, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und war da aber so, einerseits hatte ich eine tolle Zeit in Ägypten, andererseits war ich ein bisschen frustriert, weil ich letztendlich eigentlich, glaube ich, mehr an meinem Englisch gearbeitet habe, weil ich in einer total internationalen Community und Bubble da so unterwegs war, mit eben allen anderen, die an dieser Sprachschule Arabisch gelernt haben. Und blieb dann so ein bisschen so mit diesem Wunsch, eigentlich möchte ich gerne nochmal richtig irgendwas auf Arabisch machen. Ich hatte dann ein Praktikum im Jemen gemacht. Zu der Zeit war ich wissenschaftliche Hilfskraft, studentische Hilfskraft am Institut für Islamwissenschaft in Berlin und habe dann mitgekriegt, dass es eine Studienexkursion in den Jemen geben sollte. Und weil ich von meinem Praktikum damals so verzaubert vom Jemen war, wollte ich unbedingt gerne mit. Und das hat dann aber nicht geklappt, weil sich die Leiterin der Exkursion damals gedacht hat, naja, ich war ja schon da und sie möchte gerne anderen Studierenden, die noch nicht vor Ort waren, die Möglichkeit geben, in das Land zu reisen. Und mir hat dann witzigerweise die Sekretärin, ich war dann so traurig und frustriert, dass mir die Sekretärin vor lauter Mitleid so quasi so zugespielt hat, es gibt noch eine andere Exkursion und zwar nach Saudi-Arabien. Und im ersten Moment dachte ich, ja, Saudi-Arabien, warum sollte ich da hin? Ich hatte das Land als sehr extrem und abschreckend, gerade als für eine junge Frau wahrgenommen und bin dann so in den Kontakt mit den anderen Studierenden gekommen, die an dieser Exkursion teilnehmen wollten, über ein Seminar, das gemeinsam vorab besucht wurde. Habe dann tatsächlich über dieses Seminar das erste Mal Professor Ulrike Freitag kennengelernt, die ich total toll fand und dachte dann, ach, mit dieser Gruppe, ja, vielleicht ist es doch eine gute Idee, nach Saudi-Arabien zu fahren. Ich wäre mit dieser Gruppe, also mit Frau Freitag, Ulrike Freitag und den Studierenden, wäre ich auch überall hingefahren, weil es war eine gute Grundstimmung. Und letztendlich war die Zeit dann, habe ich dann gemerkt, als ich in Saudi-Arabien angekommen bin, also so mein erster Eindruck war, als wir landeten noch im Flugzeug, regnete es. Und schon das allein hat, glaube ich, so alle meine Vorurteile gesprengt, weil ich, obwohl ich damals Islamwissenschaft studiert habe, so krasse Vorurteile im Kopf hatte. Da hat Regen nicht reingepasst. Also wirklich eher so Öl, Wüste, Scheichs, Extremismus vielleicht. Und nach einer Woche in Jeddah waren wir damals, nach einer Woche in Jeddah war ich so fasziniert von der vielfältigen, offenen, lustigen Bevölkerung, von den Menschen, die ich vor Ort kennengelernt hatte, dass ich da vor Ort Ulrike Freitag fragte, ob sie denkt, ob es irgendwie die Möglichkeit gäbe, nochmal zum Studium zurückzukommen. Und sie meinte damals, ach, ich habe heute Nachmittag einen Termin an der König Abdelaziz Uni, da kann ich doch mal fragen. Am Abend meinte sie, ja, ich habe mal gefragt und da besteht Offenheit. Das war im Februar 2009. Also es war aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war eine Zeit, das war mir damals nicht bewusst, einer großen politischen Offenheit im Land, eine Phase des Umbruchs. Gleichzeitig würde ich sagen, das war sehr saudisch, dass manchmal Dinge ganz schnell vor Ort einfach passieren können. Dann hatte ich quasi am Ende dieser Zeit eine Einladung an die König Abdelaziz Uni und habe die angenommen und bin dann im August 2009 für ein Auslandsjahr zurück an die König Abdelaziz Uni nach Jeddah.
Also hast du ja echt tolle Zufälle in deiner wissenschaftlichen Karriere erlebt.
Und tolle Lehre.
Worin unterscheidet sich, wenn du jetzt auf deine Untersuchung vor Ort schaust, so deine Forschungsarbeit oder deine Forschungsarbeiten über die islamische Zivilgesellschaft, vielleicht zu dem, was man sonst so kennt?
Der größte Unterschied, würde ich sagen, liegt tatsächlich im Ansatz. Und zwar würde ich meinen Ansatz als Bottom-up im Gegensatz zu Top-down beschreiben. Die meisten Arbeiten, die sich mit Saudi-Arabien befassen oder grundsätzlich den arabischen Golfregionen, sind Top-down, also von oben. Das sind staatszentrierte Perspektiven, also dann zum Beispiel so das Verhältnis Saudi-Arabien-Iran oder was man so als Political Economy bezeichnet, sich die Wirtschaft anschauen, politische Verhältnisse, Infrastrukturmaßnahmen und selbst die Auseinandersetzung mit Religion ist top-down. Also man schaut sich religiöse Gelehrte an, Eliten, politische, kulturelle oder religiöse Eliten. Und in meiner Arbeit, im Gegensatz dazu, bin ich man sagt dann im Englischen immer so the ordinary man and woman, ordinary citizen, also der einfache Mann, die einfache Frau, die einem so begegnet im Land, ist der Ausgangspunkt meiner Arbeit. Also Leute wie ich, angefangen hatte ich mit meiner Masterarbeit, also Magister war das damals noch, für meine Magisterarbeit habe ich Interviews gemacht und die ersten, die ich interviewt habe, waren meine Kommilitoninnen und meine Kommilitonen. Also einfache Studierende an einer staatlichen Universität und die haben mich dann zu den Nächsten gebracht, zu den Nächsten. Jetzt kann man natürlich fragen, sind jetzt alle, die ich interviewt habe oder alle, denen ich begegne in meiner Forschung, quasi unbedeutend oder ordinär? Ist alles allgemeingültig für alle? Und da würde ich dann schon sagen, nein. Also zum Teil habe ich dann auch Interviews mit kulturellen und wirtschaftlichen Eliten geführt, also in diesem Kreis, weil die eben sehr einflussreich in der Zivilgesellschaft sind. Aber grundsätzlich ist mein Blick selbst innerhalb der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ich in meiner Arbeit beschreibe, der, dass ich mich mehr dafür interessiere, wie die Leute innerhalb der Organisation ihre Arbeit und sich selbst verstehen, als jetzt, was die großen Organisationen von außen innerhalb des politischen Systems, wie die sich da aufstellen und positionieren.
Was waren denn dann, wenn wir es jetzt kurz zusammenfassen, so deine Ergebnisse dieser Arbeit?
Das erste Ergebnis ist im Untertitel des Buches, und zwar, es gibt Zivilgesellschaft in Saudi-Arabien. Ganz, ganz klares Ja. Die Frage war, gibt es Zivilgesellschaft? Kann es Zivilgesellschaft in einem islamischen Staat geben, in einem autoritären Königreich? Und da würde ich ganz klar sagen, ja.
Darf ich kurz nachfragen, wie du dann Zivilgesellschaft definierst? Weil ich glaube, das weiß vielleicht auch nicht jede hörende Person gerade.
Also Zivilgesellschaft wird in der klassischen Forschung als ein Raum wahrgenommen, der neben der Wirtschaft und dem Staat als eine Sphäre existiert, in der sich Menschen engagieren für das Allgemeinwohl. Also nicht für sich selbst und nicht für Profit, wie in der Wirtschaft, sondern für das Allgemeinwohl. Diesen Raum gibt es. Was das Interessante ist und weshalb Saudi-Arabien lange in der Forschung zur Zivilgesellschaft übersehen wurde, ist, dass es bis 2015 keinen Rechtsrahmen für die Zivilgesellschaft gab. Also es gab und gibt nicht klassischerweise die Gesetze, die man erwarten würde. Zum Beispiel in der Verfassung gibt es zum Beispiel kein Recht für freie Meinungsäußerung. Es gibt nicht das Recht, sich in Organisationen zusammenzutun und zu organisieren. Also kein Recht auf Versammlungsfreiheit. Aber die Menschen organisieren sich trotzdem und stellen Dinge auf die Beine. Innerhalb gewisser, also mit gewissen Einschränkungen, die es mit sich bringt, sich in einem autoritären Rahmen zu bewegen. Eines der für mich spannendsten Ergebnisse war die Frage, wer engagiert sich denn in der Zivilgesellschaft und wie engagieren sich die Menschen da? Auf die Frage, wer engagiert sich, fand ich es besonders interessant, dass Frauen sehr prominent dort vertreten sind und das schon mit einer langen Geschichte. Also die ersten rein Frauenorganisationen, also Frauenverbände, haben sich in den frühen 1960er Jahren gegründet und die existieren zum Teil auch noch, die in dieser Zeit gegründet wurden, also haben sehr langen Fortbestand. Und aber selbst in gemischtgeschlechtlichen, sage ich mal, Organisationen, also nicht rein Frauenorganisationen, sondern in Organisationen, die zum Teil von Männern gegründet wurden, sind Frauen häufig sehr prominent als Sozialarbeiterinnen vertreten, weil Frauen viel leichteren Zugang zu Familie haben. Weil gerade in der bis vor kurzem ja sehr streng geschlechtergetrennten Welt Männern der Zugang zu den, sag ich mal, den Privaträumen in den Frauenverkehren versagt war. Und deshalb Frauen als Sozialarbeiterinnen, als Lehrerinnen in diesen ganzen Care-Berufen den Zugang zu anderen Menschen leichter haben als Männer. Und das war für mich sehr gegen meine Intuition, weil man annimmt, dass in einem Land, in dem gerade Frauen ja häufig noch für viele Rechte kämpfen, wobei sich das in den letzten Jahren geändert hat, also was die Gleichberechtigung angeht und was die Freiheiten von Frauen angeht, gab es da enorme Zugewinne in den letzten ja, 6, 7, 8 Jahren. Aber selbst davor waren eben gerade Frauen die Akteurinnen in gesellschaftlichen Räumen. Das andere sind junge Menschen, also auch Jugendliche, die sonst, würde ich sagen, auf der parteien- und politischen Ebene keine Rolle spielen. Globales Phänomen, ne? Wenn man sich anguckt, wer sind politische Entscheidungsträger, dann sind das Männer 50 plus, würde ich sagen. Ist in vielen Teilen der Welt so, in Saudi-Arabien auch. Und die Frage ist, was machen dann junge Menschen? Und da hat es mich überrascht, wie stark die sich in häufig sehr informellen, zwar kurzweilig, aber sehr starken Organisationen ja, zusammentun und engagieren.
Ja, du zeichnest tatsächlich ein Bild, was wir hier nicht so wirklich zu Gesicht bekommen, wenn es um Saudi-Arabien zum Beispiel geht. Wenn man sich mit Armut befasst, egal in welchem Land, dann kommt man meistens recht schnell, also wenn man sich wissenschaftlich damit befasst, zu dem Punkt, dass man lernt, das ist jetzt nicht nur ein individuelles Verschulden, sondern es sind meistens strukturelle Prozesse und Probleme daran beteiligt. Wie haben strukturelle Prozesse und soziale Politiken zur Verarmung bestimmter Bevölkerungsgruppen in Saudi-Arabien beigetragen?
Vielleicht erstmal zum Thema Armut in Saudi-Arabien. Das ist, glaube ich, eins, das viele Menschen überrascht, dass ein Land, das so reich ist, aufgrund der enormen Erdölvorräte wie Saudi-Arabien, dass gleichzeitig Armut existiert. 2005, also in den 2000er Jahren, war das Thema Armut sehr prominent in der saudischen Medienlandschaft vertreten, weil der zunächst amtierende Kronprinz Abdallah, der dann 2005 König wurde, also geherrscht hat von 2005 bis 2015, im Jahr 2005 einen Kampf gegen die Armut, ein Krieg war das Wort, das er benutzt hat, einen Krieg gegen die Armut in Saudi-Arabien ausgerufen hat. Ich glaube, viele, auch Saudis selbst, hat das überrascht, dass es in ihrem Land Armut geben sollte. König Abdallah ist damals mit einem TV-Team begleitet, zu Fuß, in ein armes, verarmtes, total verarmtes Viertel in Riad gegangen und hat dort angeklopft an die Türen und saudische Familien besucht. Und ist da mit den Kamerateams rein, zum Entsetzen der Nation, kann man nur sagen, weil das Wohnungen waren ohne Klimaanlage, mit schlimmen sanitären und hygienischen Bedingungen, große Familien auf engstem Raum. Und dann hat der König die Frage gestellt, wie kann das sein und was können wir dagegen tun? Und in dem Moment, wo der König quasi die Frage gestellt hat, wurde es legitim, diese Frage zu stellen, wie kann das sein? Antworten gibt es viele, es ist ein komplexes Thema. Es geht um strukturelle Verteilung und Zugang zu Ressourcen. Und da sieht man, dass es eine große Ungleichheit gibt im Land. Also die Schere zwischen Arm und Reich geht stark auseinander. In den 2000er Jahren deuteten Schätzungen darauf hin, dass 20-30% der saudischen Bevölkerung von akuter Armut betroffen war. Und das ist für ein so reiches Land natürlich sehr viel. Dann bekomme ich eigentlich immer die Frage, ja, aber sind das denn wirklich Saudis oder sind das die Gastarbeiter? Also Gastarbeiter machen ein Drittel der Bevölkerung des Landes aus. Insgesamt spricht man heute von ungefähr 30 Millionen Einwohnern in Saudi-Arabien und davon ja 7-8 Millionen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen. Ich würde sagen, dass unter der verarmten Bevölkerung Saudis, also saudische Staatsbürger, einen großen Teil ausmachen. Vielleicht die Hälfte oder drei Viertel. Aber es auch Menschen gibt, die darunter fallen, die damit gezählt werden, die zwar nicht die saudische Staatsbürgerschaft haben, aber zum Teil seit Generationen im Land leben und andere, die erst kürzlich eingewandert sind. Grundsätzlich fand ich es sehr interessant, dass häufig diese Frage nach, sind das Saudis, sind das nicht Saudis, in meiner Arbeit von den Menschen selbst, also gerade zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen, die sich einsetzen für diese armen Menschen, dass die nicht die Frage stellen, wenn Menschen zum Beispiel zu Tafeln, Essensausgaben, Spenden, Sammelaktionen, bedürftige Menschen, die da kommen, erscheinen, werden meistens nicht gefragt. Und da spreche ich jetzt aus der Erfahrung meiner teilnehmenden Beobachtung, wird den Menschen nicht die Frage erstmal gestellt, bist du, seid ihr, könnt ihr euch ausweisen als Saudis, sondern wer da bedürftig kommt, bekommt zum Beispiel Nahrungsmittel oder Kleiderspenden. Und das war für mich sehr interessant. Dahinter liegt die Vorstellung vieler ehrenamtlich engagierter Menschen in Saudi-Arabien, dass Saudi-Arabien als das Land des Islams eine besondere Verantwortung gegenüber gerade Muslimen hat und dass die islamische Kultur, die also innerhalb des Islams spielt die Wohltätigkeit eine große Rolle. Almosen geben ist eine der 5 Säulen des Islams. Durch den Koran ziehen sich Aufforderungen zur Wohltätigkeit und Nächstenliebe. Deshalb verstehen das viele Wohltäter als ihre Pflicht, ihre religiöse Pflicht, anderen zu geben, die bedürftig sind. Gerade anderen Muslimen, weil es dann die Vorstellung von einer Gemeinschaft der Muslime gibt, die sogenannte Umma. Und diese Umma geht über nationalstaatliche Grenzen hinaus. Also es gibt ein Gefühl von Solidarität und Zugehörigkeit, das quasi in Konkurrenz steht zu den westlich modernen Vorstellungen von Nationalstaat. Und im saudischen Kontext gibt es dann diese sehr interessante Spannung zwischen einerseits den Gesetzen des Nationalstaates, die zum Beispiel auch Wohltätigkeit, Sozialhilfemaßnahmen zum Beispiel in erster Linie an Saudis ausrichten, wo dann auch ganz klare Auflagen bestehen, dass Nicht-Saudis bestimmte Hilfsleistungen nicht bekommen. Der Staat massiv abschiebt, massiv gegen illegale Einwanderer vorgeht und gleichzeitig aber die einzelnen Staatsvertreter, sage ich jetzt, die also Polizisten, Menschen, die in Ministerien arbeiten, vom Bürokraten über den Sozialarbeiter, der vom Staat bezahlt wird, in ihrer Rolle als individuelle Muslime sich dann in Situationen sehen, wo sie sagen, mein Glaube sagt mir, sei großzügig zu den Armen, hilf bedürftigen Menschen. Mein Staatsverständnis sagt mir, das ist ein Illegaler, den soll ich abschieben. Und die dann häufig sich dafür entscheiden, was ihr Glaube ihnen sagt. Also auch Menschen, die sich nicht ausweisen können als saudische Staatsbürger, denen helfen.
Jetzt hast du dein Buch auf Englisch publiziert, oder?
Ja, genau.
Was waren da so die Reaktionen und gab es dann auch sogar Reaktionen aus Saudi-Arabien?
Ja, also die Reaktionen auf das Buch, sehr extrem positiv, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil das Buch, also die Forschung, die in dieses Buch gegangen ist, hat sich über 10 Jahre erstreckt, was jetzt erstmal sehr lang klingt. Ich habe 2009, 2010 damit angefangen, war dann ein Jahr zur Feldforschung 2012, 2013 nochmal in Saudi-Arabien. Dann gab es eine große Gesetzesänderung 2015, 16, ein neuer König, ganz viel hat sich im Land verändert. Als ich 2019 für eine ganz kurze Feldforschung vor Ort war, sah ich, dass ich doch nochmal massiv nochmal schauen muss, was von dem, was ich damals beobachtet habe, hält sich, wo haben sich Dinge verändert, hat sich etwas verändert. Und bin dann nochmal für eine längere Feldforschung 2020 nach Saudi-Arabien und habe dann ja nach 10 Jahren Arbeit das Buchmanuskript irgendwann einfach fertig machen müssen, weil man muss wirklich sagen, es verändert sich gerade so viel in Saudi-Arabien, dass man eigentlich jedes Jahr ein neues Buch schreiben könnte, gefühlt. Das wurde als sehr positiv bewertet insgesamt, weil häufig, also im Moment so das Schlaglicht auf Saudi-Arabien und den rasanten Veränderungen ist, die das Land erlebt. Und die Gesellschaft. Und dann aber diese Weitsicht häufig fehlt. Und aus Saudi-Arabien selbst kam ganz viel positive Rückmeldung, weil, glaube ich, bei vielen Menschen in Saudi-Arabien das Gefühl besteht, sie werden vom Westen, und ich sage das jetzt, diese Kategorien Ost-West sind nicht welche, die ich selbst benutze, aber die in dem Mediendiskurs zum Beispiel krass dominieren, wo Saudi-Arabien sehr abgestempelt wird. Wenn es Thema ist, dann geht es um Menschenrechte und unterdrückte Frauen oder radikalen Islam und sich sehr, sehr viele Menschen sehr viel repräsentiert, verzerrt dargestellt fühlen. und in der sehr detaillastigen Beschreibung, die ich in meinem Buch mache, sich viele wiedergefunden haben. Nicht als Opfer, sondern als aktive Gestalter ihres Landes. Und gleichzeitig, glaube ich, zeichnet mein Bild ein sehr ambivalentes, ein sehr komplexes Bild der saudischen Gesellschaft nach, das eben nicht schwarz-weiß, ist es denn jetzt gut oder böse, ist richtig oder falsch, sondern es zeigt die Komplexität auch der Entscheidungen, die Einzelne dann treffen. Es zeichnet die nach und das ist, glaube ich, die sich quasi die Mühe gemacht haben, wirklich das zu lesen und sich die Zeit zu nehmen, nicht nur jetzt ein kurzes Policy Briefing, sondern wirklich mal 100, 200 Seiten zu lesen, die hat es, glaube ich, bereichert und es wurde als sehr bereichernd wahrgenommen.
Jetzt hat man für sein erstes Buchprojekt ja auch eigentlich immer die meiste Zeit, bis man es dann veröffentlicht. Dein aktuelles Buch, und jetzt musst du mir helfen, falls ich es falsch ausspreche, Islam at the Margins, Heinrich von Malzahn, Alive in Fragments. Wer war dieser Heinrich von Malzahn und was eröffnet eine von seiner Perspektive ausgehende Forschung?
Heinrich von Malzahn war der deutsche Islamexperte des 19. Jahrhunderts, den interessanterweise heute niemand mehr kennt. Oder die allerwenigsten. Und das ist die erste Frage, die ich in diesem Buch stelle. Wie kann es sein, dass jemand, der damals so bekannt war, solche Autorität hatte, heute vergessen ist? Was sagt das uns über Wissenskonstruktionen und Konzeptionen von Wissen? Wer verbreitet Wissen? An wen erinnert man sich und an wen nicht? Heinrich von Malzahn ist mir begegnet in meiner Forschung zu Jeddah, weil er interessanterweise wie ich 1870 über Wohltätigkeit in Jeddah geschrieben hat. Aber quasi 150 Jahre früher. Das war so quasi der Ausgangspunkt. Und dann fiel mir auf, also er ist ein schillernder Exzentriker, der unter anderem behauptet, 1860 nach Mekka gepilgert zu sein, verkleidet als algerischer Muslim. Das hat ihn in den Augen vieler deutscher Leser und Leserinnen zu einer Autorität in Sachen Islam gemacht. Gleichzeitig war er eben nicht der typische deutsche Orientalist an einer deutschen Universität, er war Privatgelehrter und hat aber mit den Großen der deutschen Orientalistik des 19. Jahrhunderts korrespondiert, war im Austausch, war in den Fachgesellschaften, hat dort über seine Reisen erzählt, hat unglaublich viel publiziert in der Tagespresse, in Kulturjournalen, hat viele Bücher herausgegeben und war sehr meinungsprägend, was das Thema Islam angeht. Und was mich eben jetzt interessiert, ist zum einen sind so Fragen von Wissenstransfer, weil die deutschen Orientalisten, die ja insgesamt ein sehr positives Standing haben, als Philologen, die eine gewisse Wissenschaftstradition hochhalten, häufig selbst nie im sogenannten Orient waren, sondern Philologie betrieben haben und aber gleichzeitig von den Orientreisenden viele Informationen und Narrative, also nicht nur die Manuskripte bekommen haben, die sie dann in ihrer Arbeit analysiert haben, sondern, und das ist eben das Interessante an dieser Figur Heinrich von Malzahn, ihn auch in seiner schriftstellerischen Tätigkeit wahrgenommen haben, das gelesen haben, was er über diese Länder geschrieben hat und das sehr positiv bewertet haben. Und das Interessante ist dann eben, dass also zum Teil seine Darstellungen gar nichts mit der Realität zu tun haben und zum Teil auch nicht in der Realität begründet sind. Weil das Spannende ist, dass mir die Tagebücher von ihm vorliegen für einen Zeitraum von 1851 bis 1872, die wir transkribiert haben. Also das sind so um die 1300 Seiten transkribierter Text in seiner Süterlin Handschrift, in der er zum Teil sehr akribisch beschreibt, wie er reist, was er auf den Reisen macht und eben, was er auch nicht macht, was er versucht zu machen, was ihm nicht gelingt. Und da kann man über diese Tagebücher und über 6 Reise- und Notizhefte, die wir auch transkribiert haben, kann man sehr genau nachvollziehen, wie in der Fremde quasi Wissen gesammelt wurde und was das eigentlich bedeutet hat, zu der Zeit auf der arabischen Halbinsel und in Nordafrika zu forschen.
Und bist du dann darauf in Deutschland gestoßen oder vor Ort? Also sozusagen, wo waren diese Werke vorhanden?
Also ich bin hier in Deutschland darauf gestoßen, in der Staatsbibliothek in Berlin. Meine Doktormutter Ulrike Freitag hatte über 3 Umwege, hatte damals Zugang zu diesen Tagebüchern und wollte für ihre eigene Forschung als Historikerin, die ein Buch zu Jeddah im 19. Jahrhundert geschrieben hat, wollte quasi nachschauen, was er auf einer bestimmten Reise gemacht hat und ist da darauf gekommen, dass diese Reise nicht in den Tagebüchern zu finden ist und hat dann quasi die Frage aufgeworfen, war er jemals in Mekka? Und ich fand das damals so spannend, dass ich dem nachgehen wollte und ich von ihr auch damals den Tipp bekommen hatte, das war dann die Zeit, als ich mein erstes Kind bekommen hatte, sie mir dann damals gesagt hatte, jetzt ist auch die Zeit, pragmatisch zu sein. Wie viel kannst du jetzt reisen? Ist es leichter, in ein deutsches Archiv zu gehen oder jetzt nochmal eine ausführliche Feldforschung zu machen mit Baby? Ist wahrscheinlich eher schwierig. Und ich hatte mich dann für den pragmatischen Ansatz entschieden und mir gesagt, so als es schien mir auch damals so machbar, weil es ist ein Leben, eine Biografie. Es schien so ein pragmatisch machbares und gleichzeitig sehr spannendes Projekt.
Und zu welchem Schluss seid ihr gekommen? War er in Mekka? Oder willst du nicht spoilern?
Ja, ich lasse es mal noch offen.
Okay, das heißt, man kann es im Buch nachlesen?
Genau, und das Buch, da bin ich jetzt gerade in den finalen Zügen, das fertig zu schreiben.
Du hast noch ein weiteres Forschungsprojekt. Da geht es um die Golfstaaten und Palästina und speziell so um die Zeit jetzt 1948. Es ist also schon ein bisschen her sozusagen, eine Zeit, die du untersuchst. Wieso geben gerade Wohltätigkeitsaktivitäten darüber Aufschluss, welche Beziehungen die Golfstaaten und Palästina in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Wohlfahrtsverbände oder wohltätige Organisationen besonders aufschlussreich sind, aber es ist, wo mir aufgefallen ist, dass schon zu der Zeit, also in den 1920ern und 30ern, das ist so die Zeit, die mich jetzt interessiert, dass sich da Menschen, also so bin ich darauf gekommen, dass sich da Menschen in Saudi-Arabien für Palästina zusammengetan haben und Geld gesammelt haben für die palästinensische Sache. Und das ist eine Perspektive, die bisher in der Forschung ziemlich fehlt, weil da der Nahostkonflikt immer als so Großkonflikt wieder top-down betrachtet wird, wo es dann, also warum vielleicht 48 als Hintergrund, das ist das Jahr, als Israel die Unabhängigkeit erklärt hat und der israelische Staat entstanden ist und in diesem Moment der Entstehung arabische Armeen den Staat angegriffen haben und es zum Krieg um Palästina kam. An dieser Auseinandersetzung waren auch Freiwillige engagiert, also nicht Teil der Armeen, sondern als Individuen, als Solidargemeinschaften, die sich zusammengetan haben. Und was mich daran so fasziniert, ist die Frage, warum gerade in den 30ern und in den 40ern Menschen von der arabischen Halbinsel sich für Palästina engagieren sollten. Und das aus heutiger Sicht hat man so das Gefühl, naja, Palästina ist so eine Sache, die die arabische Welt mobilisiert. Aber warum ist das eigentlich so? Und ich finde das vor allen Dingen interessant. Ich hatte, als ich in Jerusalem gelebt habe, mal einen saudischen Freund und Kollegen in den Emiraten getroffen. Und als wir dann am Ende des Abends uns voneinander verabschiedet hatten, meinte er, ja, vielleicht findest du ja mal, wenn du mal an dem Grab meiner Vorfahren vorbeikommst, kannst du mir mal ein Foto schicken. Und ich war dann total erstaunt, erstmal überhaupt davon zu hören, dass es saudische Gräber irgendwo da in der Region gab. Das war dann eine längere Suche, bis ich diese Gräber, also dieses eine Grab, wo drei seiner Angehörigen liegen, gefunden habe.
Aber du hast sie gesucht.
Genau, ich habe sie gesucht, 2-3 Jahre lang und habe sie gefunden. Für mich war die Frage damals, diese Familie kommt aus dem Süden Saudi-Arabiens. Das ist eine bergige Region, die selbst heutzutage noch ziemlich abgelegen ist. Warum Menschen aus dieser so fernen abgelegenen Region erstmal wie und warum sie sich auf den Weg gemacht haben, ihr Leben dafür zu lassen, für den Kampf um Palästina. Also das überhaupt mal die Frage zu stellen, wenn ich mir vorstelle, ich müsste für irgendetwas mein Leben geben, dann würde ich immer denken, naja, aber ich habe ja die Kinder, das geht ja nicht. Und warum Menschen trotz allem ihr Leben aufs Spiel setzen, finde ich, ist erstmal eine Frage, die man stellen müsste und wie es dazu kam. Und das wirft dann größere Fragen von transnationaler Solidarität auf, wie sie entstand. Also die Frage, waren das Motivgründe von panarabischer Solidarität oder waren es religiöse Motive? Was hat die Menschen dazu bewegt? Und ich fand das vor allen Dingen dann vor dem Hintergrund spannend, als ich in Ägypten gelebt habe, war zu der Zeit Fridays for Future Riesenthema und junge Menschen gefühlt überall auf der Welt haben sich zusammengetan, um sich für den Planeten einzusetzen oder stark zu machen, laut zu werden für den Planeten. Alle Menschen überall außer in Ägypten, war mein Gefühl, weil in Kairo ist niemand auf die Straße gegangen. Und das hat mich damals so, das hat bei mir so ein bisschen die Frage geweckt, wann sind welche Themen, wo und für wen und warum relevant und wer fühlt sich zugehörig zu welcher Art von Gemeinschaft. Und als Hintergrund, Kairo hat extreme Umweltprobleme. Müll ist ein extremes Problem, die Umweltbelastung ist enorm. Dass gerade dort junge Menschen nicht für die Umwelt auf die Straße gehen, ist erstmal, fragt man sich warum. Das müsste eigentlich das wichtigste Thema sein, weil die Belastung, die Umweltbelastung so groß im Alltagsleben ist. Genau, und dann eben von diesen zwei Erfahrungen ausgehend, die Frage von transnationaler Solidarität ist eine, die mich jetzt in meinem neuen Projekt, das ich gerade versuche anzustoßen, interessiert.
Transnational heißt über Landesgrenzen hinweg, oder?
Ja, genau, über Landesgrenzen hinweg. Was sind so die größeren Themen, die Menschen mobilisieren und zusammenbringen?
Das heißt, du bist noch im Prozess des Fragenstellens und es gibt die Ergebnisse noch nicht.
Ja, genau. Und das, um ehrlich zu sein, das finde ich, sind so die spannendsten Themen, wenn man wirklich eine Frage hat. Also, weil häufig ist es ja so, dass man eigentlich schon in dem Moment, wo man die Gelder hat oder wo man quasi die Analyse macht, hat man schon eine Antwort. Genau, und bei diesen Themen, die ich mir ausgesucht habe, sind es wirklich, gehe ich da sehr offen dran. Das heißt, ich würde jetzt auch noch keine Antworten geben, weil dann würde es mich auch langweilen.
Ich gebe immer, bevor ich ein Interview habe, so an meine Instagram-Community die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu dem Thema, was ich besprechen werde. In diesem Fall, wo wir jetzt gerade auch über Palästina sprechen, das Thema Israel und Gaza, Palästina beschäftigt ja auch gerade viele Menschen, kam da so ein bisschen die Frage, wie du das denn dann mit deiner Expertise siehst, diese mediale Besprechung in Deutschland zu dem Konflikt. Hast du da eine Meinung zu aktuell, die du mit uns teilen magst?
Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir den Mut aufbringen, mit der großen Sensibilität und dieser politischen Schärfe, die häufig damit schwingt, es trotzdem anzugehen. Weil ich erlebe häufig, dass viele Kolleginnen und Kollegen, Studierende mir sagen, das sei so gefährlich, darüber zu sprechen, weil jeder Angst hat, abgestempelt zu werden, sei es als Muslimhasser oder als Antisemitin. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist so ein hohes Gut unserer Gesellschaft, dass wir offen auch gerade über politisch schwierige Themen diskutieren können. Und da finde ich, ist gerade die Universität ein ganz wichtiger Raum, um solche Debatten zu ermöglichen und um auch Input in solche Debatten zu geben. Also als Raum, wo man dann auch sagen kann, hier muss ich mich erstmal mehr informieren oder hier muss ich mich nochmal damit beschäftigen, was eigentlich Antisemitismus bedeutet, um dann weiter diskutieren zu können. Also da wirklich im Gespräch zu bleiben. Das ist quasi so meine Grundhaltung. Und das andere würde ich sagen, ich finde es ganz wichtig zu dieser Zeit, dass wir nicht in so ein Camp-Denken abrutschen, wo man entweder für Israel oder für die palästinensische Sache Position beziehen muss. Weil das ist kein Fußballspiel. Und ich erlebe Menschen auf beiden Seiten, also Israelis in Israel, die seit dem 7. Oktober so leiden, und Palästinenser in Gazastreifen, in der Westbank, in der Diaspora, die so leiden. Und da wirklich offen zu sein für den Schmerz und das Leid der Menschen auf allen Seiten, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, das Einzige, was wir hier als Außenstehende tun können, wenn wir auf diesen Konflikt schauen. Und vielleicht, also das wäre meine Hoffnung, ist ja das auch der Beitrag, den wir leisten können, dass wir wirklich dann großes Herz und Ohren für alle Seiten haben. Weil viel zu oft erlebe ich es, dass dann irgendwie so dieser Fingerzeig auf eine Seite kommt. Damit machen sich es, glaube ich, viele sehr, sehr leicht. Die denken, sich von dem Falschen zu distanzieren oder das moralisch Richtige zu tun. Aber da wirklich erstmal ganz, ganz viel Offenheit für den Schmerz und das Leid der Menschen auf beiden Seiten aufzubringen, wäre da, glaube ich, mein Wunsch und meine Position.
Jetzt forschst du genau zu dem Gebiet Palästina. Wie beeinflusst dann die aktuelle Situation auch deine Forschung?
Also ich habe so um 2020 herum angefangen mit dieser Forschung, also der saudisch-bahrainisch und kuwaitischen Kämpfer für Palästina, und hatte nach dem 7. Oktober so einen Moment, wo ich gedacht habe, das Ganze ist jetzt so politisiert, es ist so, die Debatte hat sich so verschärft, wo ich so überlegt habe, mache ich einen Rückzieher. Aber ich denke, ich möchte es trotzdem weitermachen, weil ich eine Gegenstimme zu diesem extrem Polarisierten geben kann mit meiner Arbeit, eine informierte Gegenstimme. Ja, und gleichzeitig, natürlich sind dann da so Befürchtungen wie, finde ich, Drittmittelgeber, die jetzt so ein Projekt unterstützen wollen oder ist es zu heiß, ist es zu heikel. Aber ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass es geht und kann jetzt für mich an der Universität Hamburg sagen, dass da auch solche Projekte gefördert werden. Also häufig sagen dann Studierende, kann man denn jetzt, wenn man zum Beispiel vorhat zu promovieren oder seine MA-Arbeit dazu zu schreiben, kann man das im Moment machen? Und da ist meine Wahrnehmung an der Universität Hamburg klar, auf jeden Fall. Und man muss jetzt sich mit diesem Thema beschäftigen, weil wegschauen ist keine Lösung. Also wieder die Universität als Raum, an dem informierte Diskurse und Debatten multiperspektivisch geführt werden können, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir daran festhalten.
Du hast zuletzt mithilfe von Fördermitteln, wie du gerade sagst, bekommt man dann Fördermitteln, aus dem Fonds Deutscher Studienpreis im Oktober 2024 eine Konferenz zum Thema Law and Society in Saudi-Arabia veranstaltet, also wie das Thema Saudi-Arabia, mit Speakern auch aus der gesamten konfliktreichen Region. Wie funktioniert sowas und was sind da so deine Erfahrungen?
Also das war eine Konferenz, die ich zusammen mit Ulrike Freitag vom ZMO in Berlin und Dominik Krell von der Oxford University organisiert habe. Und das wäre so mein erstes, wie funktioniert sowas, indem man sich zusammentut und gemeinsam sich auch darin bestärkt, wenn es schwierig wird, dass man gemeinsam den Weg weitergeht. Und da kann man, glaube ich, ganz viel Kraft aus dem Gefühl von, ich stehe jetzt nicht hier alleine da, sondern wir machen das gemeinsam ziehen. Und dann einfach offen sein und viel Geduld mitbringen. Wir hatten bei dieser Konferenz Saudis, eine Libanesin, ein Israeli, Menschen aus aller Welt, aus den USA, aus England, zusammengebracht. Und das war sehr schwierig, aber das ging. Und natürlich, also das war im Oktober 2023. Zu der Zeit marschierte Israel wieder im Süden des Libanons ein. Und das war natürlich dann total schwierig. Uns war es sehr wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir uns im Rahmen dieser Konferenz als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begegnen und nicht als Repräsentanten von bestimmten politischen Staaten oder politischen Ideologien. Da war es uns wichtig zu sagen, wir haben die Teilnehmer ausgewählt auf der Grundlage von dem, was sie uns eingereicht haben für die Konferenz. Also jeder war aufgerufen, man macht dann einen Call for Papers und den hatten wir, ich glaube, 2022 zirkuliert, also weit vor dem 7. Oktober und haben dann aufgrund von bestimmten inhaltlichen Überlegungen und Kriterien, wie passen die Forschungsbeiträge zueinander, was sind interessante oder qualitativ hochwertige Beiträge, haben wir da eine Gruppe von Menschen ausgesucht, hatten das Ziel, die zusammenzubringen. Dann wurde es natürlich alles schwieriger nach dem 7. Oktober. Aber wir haben weiter daran festgehalten, dass wir Menschen, die wir eingeladen haben, keiner wird ausgeladen und wir begegnen uns hier als Menschen, die über Law and Society in Saudi-Arabia sprechen. Das ist natürlich schwierig. Also am Abend beim Konferenzdinner, beim Frühstück, beim Mittagessen war natürlich dieser Krieg in Gaza, der Krieg im Süden Libanons, der Krieg in der Region, Iran. Das war natürlich ständig Thema. Aber gleichzeitig denke ich, das ist ja gerade das Besondere, dass wir uns als Wissenschaftler in diesem wissenschaftlichen Raum weiterhin begegnen können, weil wir differenziert diskutieren können, weil wir es auch aushalten, andere Meinungen anzuhören. Und wirklich die offen anzuhören und dann gemeinsam im Dialog zu sehr schwierigen Themen zu treten.
Und du hast mir verraten, du bist dreifache Mutter. Und wie auch du das geschildert hast, ist es sicherlich nicht immer so einfach, die Lehre zu handeln, wenn da auch Kinder dabei sind und wenn man dann eventuell auch noch sonst normalerweise Feldforschung in anderen Ländern macht. Wie war für dich jetzt so der Weg die letzten Jahre und was hat dich auch so motiviert, weil du bist ja jetzt Juniorprofessorin, da diesen Weg so zu gehen und was sind so die Herausforderungen?
Ich bin da relativ pragmatisch rangegangen, weil ich sehr früh Kinder hatte, also schon während meiner Promotionszeit und das hat es, glaube ich, manchmal leichter gemacht. Weil unkonventioneller. Also ich fühle mich jetzt viel mehr unter Druck, wo ich jetzt hier in Hamburg bin, obwohl hier die Ausstattung und das Kollegiale total toll ist und der Familienservice unterstützt. Aber quasi diese Verantwortung, kein Kind darf krank werden, wenn ich unterrichte, und das hat man ja nicht in der Hand, setzt mich doch mehr unter Druck als früher, wo ich dann einfach die Kinder immer mitgenommen habe. Also vor allen Dingen, als ich nur ein Kind hatte, ging das. Ich hatte damals so gedacht, na gut, wenn ich jetzt nicht mehr mit Kleinkind reisen kann, dann muss ich einfach da leben, wo es mich interessiert, wo mich die Arbeit hinzieht. Und habe tatsächlich als das erste Kind geboren war, ein knappes Jahr alt war, sind wir nach Ägypten umgezogen und haben von 2015 bis 2020 in Kairo gelebt. Und dann von 2020 sind wir nach Jerusalem umgezogen und haben dann 2020 bis letztes Jahr, also 2024, 4 Jahre in Jerusalem gelebt. Sprich, ich musste nicht mehr so weit reisen zumindest und hatte die Archive gefühlt vor der Tür. Das hat schon mal leichter gemacht. Ich denke, die größte Herausforderung für mich ist so ein bisschen diese Illusion Work-Life-Balance, weil ich glaube, es gibt da keine Balance. Und wenn man das anstrebt oder in dieser Illusion lebt, setzt man sich eigentlich nur falsch unter Druck. Es gibt immer Phasen, wo entweder mehr Kind und Familie ansteht oder andere Phasen, wo eben mehr Forschung und Arbeit ansteht. Also mittlerweile sind die Kinder so alt, dass ich ihnen das auch erklären kann. Jetzt hatte ich gerade eine Konferenz organisiert letzten Oktober. Da ist dann ganz klar, dass ich dann einfach mal 4 Tage weg bin und auch nur bedingt erreichbar. Oder jetzt letztes Wochenende war ich bei einem Workshop für 2 Tage und dann fiel mir auf, dann meldete sich der Klavierlehrer meines Sohns und meinte, ja, ihr Kind kam heute nicht zum Klavierunterricht und ich habe es dann halt einfach völlig vergessen abzusagen, weil er war krank und war dann mit dem Vater zu Hause. Wobei ich an diesem Beispiel auch schon quasi merkt man auch, obwohl ich gerade beim Workshop bin, bin ich dann diejenige, die dann da ab und zusagt und verschiebt und Geburtstagsgeschenk aus der Ferne organisiert.
Der Mental Load ist trotzdem da.
Ja, das ist da und es funktioniert halt einfach nicht, ne? Also für mich zumindest nicht, weil wenn ich dann bei einer Konferenz oder bei einem Workshop bin, dann bin ich eben da und dann geht da auch schon manchmal anderes drunter und drüber, also dass dann, dass ich Dinge vergesse oder und andererseits habe ich das Gefühl, das ist vielleicht auch meine Stärke, dass ich das dann einfach wegschieben kann und mir dann eben gerade keine Gedanken darüber mache, was da jetzt im kleinen Detail, solange ich im Großen und Ganzen weiß, den Kindern geht's gut und das ist auch immer so das Erste, ich muss erstmal schauen, sind die Kinder gut versorgt und dann kann ich mich um andere Sachen kümmern, die mich auch interessieren. Und ich glaube, die Kinder profitieren letztendlich davon, weil sie mich auch erleben, wenn ich dann wiederkomme von so einer Konferenz oder von der Veranstaltung oder von der Feldforschung, auch wenn ich vielleicht mal ein paar Wochen weg war und dann komme ich wieder, dann bin ich total begeistert und das kriegen die auch mit. Also so, dass ich brenne für das, was ich mache, bin dann entsprechend großzügig bei anderen Sachen, die vielleicht gerade nicht so gut laufen. Also ich glaube, ich bringe eine Grundbegeisterung mit in meinem Alltag, der dann andere Dinge ausgleicht.
Ja, du bist ein tolles Role Model, wie man so sagt. Wo hast du dann so deine Inspiration hergezogen?
Sehr inspirierend war für mich meine Doktormutter, die selbst Professorin und Mutter ist und zwei Kinder hat und sehr offen auch damit umgeht, wie sie das gemanagt und gehandelt hat. Also wo ich wirklich auch sie ganz konkret fragen kann, wie sie das mit den vielen E-Mails handhabt oder wie hat sie das mit der Kinderbetreuung hingekriegt. Also ganz konkrete Fragen stellen kann, das war für mich sehr wichtig. Aber das kam, ist es eher so was, was heute so ist. Früher, als ich tatsächlich mein erstes Kind hatte, war ich erstmal ziemlich schockiert, was das Leben als Mutter mit Kleinkind, wie auf einmal das Leben ist. Und hatte dann, also wie ich so bin, ich lese Bücher und dann habe ich mir erstmal da Bücher über Muttersein und Kleinkinder und wie es, glaube ich, alle heutzutage Schwangeren und jungen Mütter machen. Und bin dann irgendwie über meinen Amazon-Feed, wurden mir dann zwei Bücher vorgeschlagen. Das eine hatte den, wo ich zuerst so dachte, total albernen Titel, aber es war genau die Frage, die mich interessiert hat. Und zwar Professorin und Mutter, wie geht das? Das andere war wissenschaftliche Karriere mit Kind. Beide Bücher waren für mich total inspirierend, weil in dem einen Buch Professorinnen rückblickend erzählt haben, wie ihr Leben ablief und wie sie das hingekriegt haben. Und ganz interessant, also es gab immer diesen Teil in diesen Geschichten, in diesen Porträts, wo die Frauen aus sich selbst heraus erzählt haben. Und dann hat aber jede dieselben 10 Fragen bekommen. Das waren Fragen wie, was macht man, wenn die Kinder krank sind? Termine nach 16 Uhr, wie geht das? Sollte man eher Kinder vor einer Leitungsposition haben oder wenn man die Leitungsposition dann hat? Wie schauen die Kinder auf eine Karrierefrau als Mutter zurück? Und der Partner, der Vater der Kinder? Und alle haben die gleichen 10 Fragen bekommen und jeder hat die Fragen anders beantwortet. Und das fand ich total spannend zu sehen. Ich würde sagen, der einzige gemeinsame Nenner war, dass keine der Frauen etwas bereut hat, weil auch die Frage gestellt wurde, gibt es etwas, was sie bereuen oder anders machen würden? Und mir schien, dass alle stehen hinter dieser Entscheidung, dass sie beides versuchen wollen. Aber was man eben da ganz toll sah in diesen Porträts war, wie kreativ und wie individuell die einzelnen Lebenswege waren. Und dass man, dass sich durchaus lohnt, es zu versuchen. Und das war, also wer jetzt das hört und denkt, ich kann dieses Buch, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es herausgegeben hat, aber wenn man Professorin und Mutter, wie geht das, googelt, findet man sicher dieses Buch. Mhm. Es war sehr inspirierend.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort, um so langsam in Richtung Endspurt unseres Gesprächs zu kommen. Zum Abschluss bekommen all meine GästInnen die gleichen 3 Fragen gestellt und du darfst jetzt schnell und kurz antworten, aber wenn du irgendwo ausholen willst, ist es auch total in Ordnung. Was darf nach einem langen Arbeitstag in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Du bekommst von mir die Auswahl A, frische Zutaten zum Kochen, B, Fertiggerichte oder vielleicht schon was Vorgekochtes oder C, was ganz anderes.
Frische Zutaten. Ich schnibbel dann gern noch am Abend ein bisschen vor mich hin.
Ist das meditativ für dich?
Ja, es lenkt mich ab. Oder ich bin nicht gut genug organisiert, um dann schon Vorgekochtes da zu haben.
Bin ich auf jeden Fall auch nicht. Du darfst in der Zeit reisen und eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler deiner Wahl treffen. Wer wäre das?
Also natürlich Heinrich von Malzahn, über den ich das Buch schreibe. Aber mein erstes Gefühl war Edward Said, ein palästinensischer intellektueller Literaturwissenschaftler, der Orientalism geschrieben hat. 79, ein bahnbrechendes Buch für postkoloniale Studien. Und ich bin da wirklich ein bisschen Groupie. Es gibt von ihm YouTube-Aufnahmen und also Gesprächsfetzen, die aufgezeichnet wurden über die Zeit. Und ich bin extrem begeistert davon, wie er hochkomplexe Themen so runterbrechen kann im Gespräch, dass es wahnsinnig einnehmend wirkt. Und denke mir manchmal, ach, leben wir jetzt in einer Zeit, wo solche Debatten nicht mehr möglich sind, die er damals geführt hat. Also mit ihm würde ich gerne mal einen Kaffee trinken.
Also brauchst du eigentlich ein Double Date. Vielleicht darf der Heinrich dann auch noch nebenbei sitzen und mal erzählen, ja, was war es.
Ja, genau. Speed-Dating. 5 Minuten mit jedem.
Liebe Nora, es war mir eine richtig große Freude, weil heute habe ich wirklich wahnsinnig viel auch Neues gelernt. Und deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise.
Danke, der Dank ist wirklich ganz meinerseits.
Das war Listen to Wissen mit Professor Dr. Nora Derbal. In der nächsten Folge spreche ich mit Politikwissenschaftler und Sozialarbeiter Dr. Florian Spissinger über die AfD als Gefühlsgemeinschaft. Denn Florian Spissinger sagt, rechte Gefühle sind nicht so selbstverständlich da, wie es häufig kommuniziert wird. Deshalb hat er erforscht, wie schauen AfD-AnhängerInnen auf die Welt, auf die AfD und auf sich selbst. Mehr dazu in 2 Wochen. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Folge erscheint, abonniert Listen to Wissen in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit senden an dsp@koerber-stiftung.de. Koerber wird dabei mit OE geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Koerber Stiftung. Redaktion Nadja-Lena Schröder, Nina Ritter, Isabel Rogge, Friederike Schneider mit Unterstützung von Emilian Goris. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.